Genau, also vielleicht ganz kurz zu mir, obwohl das alles relativ unwichtig ist. Mein Name ist Christian, ich arbeite bei Canonical als Software-Engineer. Im Moment im Prinzip vollständig upstream. Alles, was irgendwie mit Containern zu tun hat, in verschiedensten Projekten. Ich bin einer der Core-Maintainer von Lexi und Lexi. Und ich will euch heute so das Projekt ein bisschen vorstellen. Aber das Schöne ist daran, dass wir heute ja so ein bisschen Zeit haben. Ich finde es nämlich immer ganz, also nicht so toll, dass man immer so reinstürzt in dieses ganze Container-Thema. Ich weiß allerdings nicht, wie viel ihr schon detaillierte Sachen darüber irgendwie vorher gehört habt. Ich möchte eigentlich damit mal anfangen, sozusagen, was ist eigentlich ein Container? Weil ich glaube nämlich gerade im Linux-Bereich ist es sozusagen eine ganze Menge an Fehlkonzeptionen, die da eigentlich um den Begriff irgendwie entstehen. Genau. Also das Erste, was man, glaube ich, irgendwie wissen sollte und was Leute irgendwie, glaube ich, oft falsch machen, ist, dass der Linux-Kernel eigentlich keinen Begriff von einem Container hat. Das ist eine totale Fehlkonzeption, glaube ich, die viele Leute immer haben. Wenn wir uns zum Beispiel Solaris Zones angucken oder FreeBSD JS, die haben tatsächlich ein Container-Objekt im Kernel. Das heißt, ich könnte rein theoretisch, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, mehr oder weniger einen Syscall machen und könnte sagen, gib mir einen Container. Und es ist sozusagen well-defined und es ist ein Design, das top-down entstanden ist. Also die Leute haben praktisch gesagt, wir wollen sowas wie einen Container haben, wo man ein Operating System oder einen Prozess irgendwie in einer gewissen Hinsicht isolieren kann und haben sich dann sozusagen auf den Begriff davon geeinigt. Von einem sicherheitstechnischen Aspekt hat das natürlich total viele Vorteile, wenn man sich das einfach mal so anguckt. Das heißt, ich habe mehr oder weniger einen Spec und es ist klar, was ein Container ist, auch für User Space, mehr oder weniger. Aber im Linux-Kernel ist es tatsächlich nicht so. Es gab immer wieder mal Ansätze, jetzt gar nicht vor ein paar Wochen irgendwie mehr oder weniger Container zu Kernel-Objects zu machen, ist nicht durchgegangen, ist auch ein bisschen spät jetzt. Also was ist ein Container im Linux-Kernel? Also weiß es jemand?
Namespaces?
Im Prinzip, ja, es ist wirklich nicht klar definiert. Du kannst im Prinzip dir einen Container aus allen möglichen Features basteln. Aber genau, Namespace ist ein wichtiger Bestandteil. Aber es ist im Prinzip eine, sagen wir mal, wohl definierte Menge von Features, die in irgendeiner Art und Weise zusammengebunden werden. Und das nennen wir dann irgendwie Container. Das heißt, so wie ich das verstehe, ist es tatsächlich so, für Linux zumindest, dass User Space relativ frei daran ist, zu sagen, was tatsächlich ein Container ist. Der Kernel sagt im Prinzip nur, ich habe hier eine ganze Menge von schicken Features, die kann man irgendwie nutzen, die kann man irgendwie zusammenbinden und have fun with it. Wenn man sich das sozusagen von einem Sicherheitsaspekt allerdings anguckt, ist das, finde ich, immer ein bisschen so ein Nightmare. Die Art und Weise, wie Container zustande gekommen sind, hat man immer so ein bisschen das Gefühl, wenn man sich die Geschichte anguckt, Leute haben ein neues Kernel-Feature implementiert, irgendwelche Leute haben es genutzt und dann ist es so ein bisschen, Sicherheitsbug hier, Sicherheitsbug da, so ein bisschen hin und her getänzelt. Andererseits finde ich, hat das den Vorteil, dass man unglaublich frei darin ist, was ein Container ist. Und dass man unterschiedliche Runtimes implementieren kann. Ich finde das tatsächlich ziemlich gut. Und spricht auch irgendwie, also finde ich, der entspricht irgendwie der Unix-Philosophie, dass man sagt, mach was Schickes draus. Okay, genau, also wenn wir uns jetzt darüber unterhalten wollen, was eigentlich ein Container ist, wir brauchen irgendwie eine Spec. Was soll so ein Container irgendwie machen, was soll der für Aufgaben erfüllen? Also was wäre für euch das Wichtigste irgendwie, was würdet ihr sagen? Ich mache das gerne mal interaktiv, aber wenn ihr nicht wollt, rede ich auch die ganze Zeit.
Warum Applikationen laufen
lassen? Genau, erstmal sowas.
Prozesse isolieren.
Bitte?
Prozesse isolieren.
Genau, das ist ein gutes Stichwort.
Weitergefasst, eine definierte Laufzeit.
Bitte?
Eine definierte Laufzeit.
Ja, das ist auch gut. Ich glaube, man kümmert sich zunächst immer mal um zwei Dinge, die für Leute interessant sind. Das eine ist auf jeden Fall, dass man sagt, Prozessisolierung, das ist genau das. Und das zweite ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, Ressourcenbeschränkung.
Genau.
Also wenn ich Prozesse irgendwie isoliert habe, das ist eine ganz schicke Sache, nützt mir dann irgendwie nicht, gibt mir eine gewisse Sicherheit, wenn derjenige mich dann aber DDoSen kann ohne Ende, indem er Prozesse forkt ohne Ende oder mein Memory frisst oder auf allen meinen Cores irgendwelchen Mist aufführt, habe ich irgendwie auch nichts davon gewonnen. Habe ich irgendwie dann auch nichts davon. Und dazu kann man tatsächlich zwei schicke Kernel-Features nutzen. Eins ist schon angesprochen worden. Das sind irgendwie die, die sogenannten Namespaces. Das ist auch so das Erste und Übliche. Wie vertraut seid ihr inzwischen mit Namespaces? Wie verbreitet ist dieses Wissen? Weil ich bin jedes Mal auf Konferenzen erstaunt, wie wenig Leute darüber wissen. Also Adrian langweilt sich schon, glaube ich. Nein, ich weiß, weil das ist, wenn man irgendwie damit zu tun hat, ist ja ganz klar, dass man sich irgendwie damit auskennt. Okay. Namespaces, Prozessisolierungsmechanismen im Linux-Kernel. Nicht irgendwie POSIX legitimiert oder sonstige Sachen, braucht man sich nicht denken. Das ist tatsächlich eine reine Linux-Erfindung. Und die sind auch nicht wieder mal, Linus hat es, glaube ich, mal gesagt, der Linux-Kernel ist ein ongoing project, kein Design-Project sozusagen. Und so ist es auch mit den Namespaces. Es ist nicht so, dass irgendjemand hingesetzt hat und hat gedacht, wir brauchen das Set von Features, wir möchten die gerne implementieren. Und dann ist man sozusagen damit dahergekommen, sondern es ist tatsächlich organisch gewachsen. Und wir sind jetzt, wer weiß es inzwischen, bei wie vielen Namespaces? 7. Das haben wir tatsächlich inzwischen im Kernel. Ein Freund von mir arbeitet tatsächlich gerade an einem 8. Und es gibt noch ein paar Sachen, die ganz schick wären, wenn man die genamespaced hätte. Ob das dann immer so gemerged wird, ist eine andere Frage. Der erste Namespace, an den man, glaube ich, immer denkt, und das mit einer der wichtigsten ist, sind tatsächlich die sogenannten Mount Namespaces. Und ich finde es immer ganz gut, man kann das einfach mal illustrieren oder auch nicht, wenn das mal... Ah! Ich wechsle gleich auf hell, das ist wahrscheinlich besser, oder?
Ja.
Ist das besser?
Okay. Ist der Font größer oder sowas? Sehen wir auch was? Ach, da oben ist so ein bisschen was, ja.
Den Font Font größer, warte mal.
Oder schiebst du ein bisschen?
Geht es?
Größer oder schiebst du hast.
Ach, wartet mal, wir haben ja Zeit. Ja, jetzt macht euch alle lustig, aber man muss es rekompilieren. wo haben wir denn die Font größer? Ach nee, das ist in Config. Ups.
Aber das ST gibt doch halt schon eine Tastenkombination dafür. Du musst es nicht dekompilieren für die von.
Echt?
Ja.
Naja.
Lass mich überlegen. Steuerung, Shift, Bild, ja, größer oder sowas, glaube ich. War die.
Sollte auf jeden Fall jetzt reichen, oder? Geht das für jetzt?
Ja.
Ah, was ist denn das hier für Mist? Okay. Das ist ja schrecklich. Ja, ich weiß nicht so ganz, wie das, was das hier jetzt soll. Okay.
Was machst du da?
Ich versuche, den Terminal irgendwie so hinzukriegen, dass man was lesen kann. Aber okay. Na gut, wir müssen es jetzt so machen, auch wenn es nicht ganz ideal ist. Im Prinzip ist die Idee, wechseln wir mal auf 6, 2 nebeneinander. Und drücken wir die richtige Taste noch. Genau. Okay. Jetzt gucken wir mal. Hier sind wir im Parent Mount Namespace, richtig? Also in der rechten Seite. Wir haben jetzt noch keinen neuen Namespace geklont, das heißt, da ist noch nichts weiter passiert. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einfach Find Mount hier drücke, dann sehe ich ein unglaubliches Gewurstel. Aber die Idee ist sozusagen, ich sehe den Parent Mount Table, richtig? Ich sehe eine ganze Menge von individuellen Mounts, die in meinem Mount Namespace irgendwie existieren. Und wenn ich jetzt aber rübergehe und dann sage, wir nehmen jetzt das Unshare Tool dafür und ich sage Unshare M, und mache einen neuen Mount Namespace, dann sehe ich zwar immer noch die Mounts im Normalfall, die ich auch im Parent habe, aber zum Beispiel, wenn ich sowas mache wie sudo mount, das sagen defsdb auf mnt und dann find mount grep sdb mache, dann sehe ich habe hier diesen Mount zur Verfügung, der ist also da tatsächlich, wenn ich find mount grep sdb mache, dann ist er hier nicht da. Das heißt, was Mount Namespaces im Prinzip machen, lässt sich immer gut illustrieren, ist zu isolieren die Sichtweise, die man auf dem Mount Table hat für einen Prozess. Das heißt, man sollte vorsichtig sein, es ist nicht automatisch so. Du kannst das ganz fein konfigurieren. Also du kannst zum Beispiel sowas sagen wie, ja, die Mounts, die ich in einem Child Mount Namespace mache, sollen tatsächlich in den Parent Mount Main Namespace reinpropagieren. Also das lässt sich alles ändern, aber der Default-Mode und das, was man eigentlich im Idealfall für einen Container will, ich möchte einen isolierten Mount-Table haben. Also stellt euch vor, ihr habt 1000 Container laufen und die haben alle einen eigenen RootFS-Mount, die haben eigene, die mounten irgendwelche USB-Devices und sonstiges. Ihr wollt nicht euren Host-Namespace mit diesem ganzen Zeug zuklattern. Das ist eben im Prinzip so die erste Idee von Mount Namespaces. Und, interessant, ist alles weg. Na gut. Der nächste Namespace, bitte?
Eine Frage zu den Mount Namespaces. So wie es sich jetzt anhört, trennt der Mount Namespace nur, was in den Childs gemountet ist, vom Host?
Ja.
Geht es auch andersrum? Kann ich die Sachen, die im Host sind, vom Child schützen durch den Mount Namespace?
Ja, ich kann auch verhindern, dass sozusagen Mounts, die im Parent gemacht werden, in den Child Namespace rein propagieren. Ich weiß jetzt allerdings, ehrlich gesagt, das ist eine interessante Frage, ich weiß jetzt gerade nicht aus dem Kopf, ob das der Default ist, geht aber auf jeden Fall. Es gibt eine ganze Menge von Propagation Flags, die man setzen muss. Du kannst Mounts unbindable machen, das ist ein riesiges Wirrwarr, wenn man sich den Kernelcode dazu anguckt, kriegt man Albträume. Aber genau, das ist einer der erste Namespace. Der zweite Namespace, der ganz schick ist und der ganz interessant ist, sehr leichter zu illustrieren, ist es irgendwie, sind die sogenannten Netzwerk-Namespaces. Also wir gehen jetzt wieder aus dem Mount-Namespace raus, jetzt bin ich wieder auf dem Host-Mount-Namespace. Und Netzwerk-Namespaces isolieren im Prinzip, IP-Tables sind isoliert, sind genamespaced. Das heißt, ich kann Container per Container unterschiedliche IP-Tables geben. Network-Devices sind auch genamespaced. Das heißt zum Beispiel, wenn ich hier mache IP-Address, ja, dann sehe ich auf meinem Host, weil ich eine ganze Menge Container und so weiter auch laufen, wenn ich hier IP-Address mache und mich nicht vertippe, dann sehe ich, dass eine ganze Menge von Network-Devices hier existieren. Wenn ich jetzt einen neuen Network-Namespace tatsächlich unshare und dann IP-Address mache, dann habe ich nur noch die Loopback-Device. Das heißt, der nimmt mir alle Network-Devices, die auf dem Host existieren, weg. Das macht auch irgendwie Sinn, weil so wie das implementiert ist, und ich kann mir keine andere Art und Weise vorstellen, das zu implementieren, sind alle physischen Network-Devices, obwohl man muss dazu sagen, dass das sind virtuelle Netzwerk-Devices schon, dass alle physischen Netzwerk-Devices nur zu einem Namespace sein können. Die können nicht in mehreren sein. Das macht auch irgendwie Sinn. Und so in so einem neuen Netzwerk-Namespace könnte ich mir dann zum Beispiel, wenn ich auf dem Host eine Bridge kreiere und dann ein Web-Device auf dem Host habe und ein Web-Device im Container habe, dann kann ich den zusammenschließen und dann kann ich den zum Beispiel mit dem Internet verbinden. Problem an Netzwerk-Namespaces, wie an vielen Sachen, ist, die brauchen Privilege. Das heißt, wenn ich ein unprivilegierter User bin auf dem Host und ich will Netzwerk-Traffic, dann habe ich im Prinzip nur eine Möglichkeit, ich muss den Netzwerk-Namespace mit dem Host teilen. Das kann je nach Init-System gefährlich sein. Zum Beispiel Upstart hat es, glaube ich, mit Upstart konntest du zum Beispiel deinen Computer als Container runterfahren. War zum Beispiel ein krasser Nachteil. Genau, Netzwerk-Namespaces.
Eine Frage,
ja.
Klar. Ist das Loopback das gleiche?
Nee,
also das Traffic, das ich auf dem Loopback sehe, sehe ich auch dort und andersrum?
Nein, das ist ein eigenes Loopback-Device. Du kriegst immer wirklich ein eigenes Loopback-Device. Der nächste Namespace, ich mache das gar nicht in so wichtiger Reihenfolge, also das sind alles Isolierungsmechanismen, verschiedene Aspekte, die ich haben will, die ich isoliert haben will. Der nächste Namespace sind die sogenannten C-Group-Namespaces, die sind relativ neu. Und sind im Prinzip gar nicht mal so sehr ein Isolierungsfeature, würde ich sagen, als ein Resource-Leak-Protection-Feature, könnte man vielleicht sagen. Was ich damit meine, ist, jeder Prozess heutzutage, gerade wenn er irgendwie auf System-D basiert ist, gehört zu einer gewissen Kontrollgruppe. Das sind die verschiedenen Ressourcen und die im Prinzip von so einer C-Group-Hierarchie isoliert werden. Da kommen wir auch noch gleich kurz drauf zu sprechen. Und jeder Prozess liegt in einer dieser Kontrollgruppen. Normalerweise wird die Gruppe irgendwie beim Login oder so festgelegt. Das ist ein bisschen die Idee. Die Gruppen sind relativ zu dem Mountpoint der C-Gruppen, die standardisiert auf SysFS-C-Group gemountet werden. Das heißt zum Beispiel für den PIX-Controller liegt es unter SysFS-C-Group, User-Slice, User-1000, Slice-Session-1-Scope, ist irgendwelcher System-D-Nonsense. Also muss man sich nicht so drum kümmern. Und das Ding ist, wenn ich jetzt so einen neuen Prozess habe, die C-Gruppen werden ja dazu verwendet, Ressourcen zu restringieren, richtig? Wenn ich jetzt einen neuen Prozess habe, der in einem Container läuft und ich isoliere nicht sozusagen die Sichtweise auf die C-Gruppen, dann heißt das automatisch, dass der Prozess im Container auch alles lesen kann, was an sozusagen Parent-C-Groups rumliegt. Das war einer der Gründe, warum wir mal ein Fuse-File-System geschrieben haben, um das Ganze sozusagen zu isolieren. Und Search hat dann ehemaliger Kollege von mir, die C-Group Namespaces implementiert. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel mache sudo unshare C und dann cat proc self C-Group mache, dann sehe ich, dass ich jetzt auf einmal die Idee habe, ich liege in der Root C-Group. Das heißt, diese ganzen einzelnen Gruppen sind isoliert und sind für mich nicht mehr sichtbar. Und wenn ich jetzt in das Verzeichnis dort hinabsteige, dann kann ich auch nur noch die Kontrollgruppen sehen, die unter meiner Host-Kontrollgruppe liegen. Das ist die Idee von C-Group Namespaces. Ganz wichtig, glaube ich, mit einer der wichtigsten ist, ich hatte vorhin zum Beispiel DDoS-Attacken und so weiter erwähnt, obwohl das gehört eher zu C-Gruppen. Aber ein wichtiger Namespace ist noch der PID-Namespace, ist ja ganz klar. Wir haben von Prozessisolierung gesprochen. Es nützt einem irgendwie nichts, wenn man sozusagen alle Prozesse vom Parent wieder im Container sieht, richtig? Ich will sozusagen einen neuen PID-Namespace haben, das heißt, ich will die Process-Identifier im Idealfall isoliert haben. Und ich will nur die Prozesse in meinem Container sehen, die da tatsächlich auch drin laufen. Und es ist folgt dem ähnlichen Prinzip, wenn ich jetzt also hier gucke auf PS AUX und dann sehe ich, da läuft eine ganze Menge an Zeug. Und wenn ich jetzt einen neuen PID-Namespace kreiere, dann muss ich erstens darauf achten, dass ich forke, damit der Child-Prozess, der entsteht, wirklich im neuen Namespace lebt. Das ist relativ wichtig. Und ich muss PROC remounten, weil PROC sorgt ja sozusagen dafür, welche Process-Identifier ich mehr oder weniger sehen kann. Und wenn ich jetzt PS AUX mache, dann sehe ich zum Beispiel, sind alle Prozesse, die vorher auf dem beim Parent zu sehen waren, sind weg und ich kann jetzt nur noch meine Shell sehen und natürlich den PS-AUX-Prozess. Es gibt einen weniger interessanten, was heißt weniger interessanten Namespace, aber es ist nicht so aufregend, aber es ist wichtig zu erwähnen, sind die IPC-Namespaces, also die isolieren im Prinzip Inter-Process, Communication Mechanism, Sockets, Pipes und so weiter, machen sie auch per Namespace. Ist auch ziemlich wichtig, kann man jetzt nicht so leicht illustrieren, wird aber meistens immer genutzt. Der UTS-Namespace, das ist im Prinzip runtergebrochen ganz einfach eigener Hostname im Container zum Beispiel. Also ich kann Hostname setzen, ohne dass es sich tatsächlich auf dem Parent verändert. Und der schickste Namespace und vielleicht derjenige, mit dem die meisten irgendwie zumindest mal gehört haben und der die meisten verwirrt und der eigentlich eine eigene Flag im Kernel verdient, Config Privilege Escalation, wie mein Freund von mir gesagt hat, User-Namespaces. Wer hat davon schon was gehört? Ja, ganz gut. Also User-Namespaces machen im Prinzip nur eine Sache, sie isolieren Prozess-Identifiers, mehr oder weniger, und Group-Identifiers. Und zwar in einer Art und Weise, dass ein Mapping, dass der Kernel sozusagen einen Translation-Mechanism eingebaut hat. Das heißt, ich gebe zum Beispiel meinem unprivilegierten User auf dem Host eine Range von Sub-UIDs und Sub-GIDs, über die er verfügen kann. Das kann ich zum Beispiel machen, indem ich das in cat in etc sub-UID sub-UID und cat etc sub-GID schreibe und da stehen die ganzen Mappings drin. Und im Prinzip ist das immer die Idee, Username, von wo sozusagen, von wo startet das Mapping und wie lang ist das Mapping. Also und die Idee ist so ein bisschen bei den User-Namespaces, ich klone einen neuen User-Namespace und erlaube meinem Prozess ein Mapping zu schreiben. Das heißt, er verfügt zum Beispiel über die UID, sagen wir, 65536 und die mappt er jetzt und dann macht er im Container, weil er das darf, einen Set-UID, setzt sich auf Set-UID 0, das heißt im Container hat er die UID 0 und die GID 0. Für den Container ist er also voll privilegierter Prozess. Wenn ich mir das Ganze auf dem Host angucke, allerdings ist er unprivilegiert, weil dann ist er immer noch diese unprivilegierte UID. Wir können das mal illustrieren, indem ich einfach mache, was habe ich denn laufen? Lexi, start, machen wir den Docker-Container in dem Fall. Und jetzt mache ich auf FWW, oh, das wird bestimmt hässlich, aber gut. Und dann suche ich nach Monitor in dem Fall. Lass mal gucken. Da seht ihr zum Beispiel. Seht ihr diesen Init-Prozess? Das ist halt wirklich jetzt blöd ein bisschen durch diesen blöden Monitor. Aber seht ihr diesen Init-Prozess hier?
Ja.
Der geht so lang. Der geht bis da hoch, richtig?
Ja.
Und der läuft?
Interessant, die UID.
der läuft als eine Sub-UID auf dem Host, also mit irgendwie 100.000 in dem Fall, ist unprivilegiert. Das heißt, wenn der ausbricht auf dem Host, hat er genauso viele Rechte wie irgendjemand, der nicht auf einem System existiert. Also ein unglaubliches Sicherheitsfeature, was aber auch mit vielen Problemen einherkommt. Man kann sich das angucken, wenn wir jetzt in diesen Container, den ich gerade gestartet habe, wieder rein-execken, sich gesagt, doc bash machen und dann IDU machen, IDU und IDG machen, dann sehen wir, wir haben die Idee, wir laufen als Root da drin. Wir haben alle Privileges. Das Geniale an diesen User-Namespaces ist dabei vor allem noch, dass sie den Vorteil haben, dass sie mit einem ganzen Set von Capabilities kommen. Über Capabilities will ich gar nicht so viel reden, aber im Prinzip hat Linux inzwischen so ein Modell, wo es nicht mehr nur Root und Nicht-Root gibt, also privilegiert und unprivilegiert, sondern es ist geteilt in eine ganze Menge von spezifischen Capabilities, zum Beispiel CapMacAdmin, CapNetAdmin, CapSockRaw, um auf Sockets zuzugreifen und so weiter. Ich kann also relativ fine-grained damit umgehen. Über die Implementierung kann man sich streiten, das ist schwer zu handhaben, das Zeug, die Algorithmen, wie es kompiliert, wie es tatsächlich kalkuliert wird im Kernel, sind teilweise unmöglich. Aber die Idee ist zum Beispiel, klone ich einen neuen User-Namespace und das ist das Gute, dann kommt er mit einem vollen Set von diesen Capabilities. Der Kernel sorgt für alle Access-Checks und so weiter, wenn er es richtig macht, aber die Idee ist sozusagen, du kommst wirklich mit allen Privileges daran. Genau, also das war es eigentlich jetzt mal zu den Namespaces. Und warum ist das alles immer weg hier?
Gib ein Patch auf der Mailing, bist du dafür? Ah?
Ah, ja. Patch-up.
Aber ich habe noch nicht eingespielt.
Das ist unmöglich. Okay. Genau. Das nächste Feature, über das wir gerade eben schon gesprochen haben, sind die sogenannten Kontrollgruppen und die. Also jetzt habe ich das isoliert irgendwie in meinem Prozess in dem neuen Set von Namespaces. Ich habe mir vor allem die rausgesucht, die ich will. Also ihr habt schon gesehen, ich könnte mir aussuchen, welche ich will. Ich kann User Namespaces machen, kann nicht User Namespaces machen, ich kann Network Namespaces machen, Mount Namespaces eigentlich relativ frei. Chrome zum Beispiel nutzt meines Wissens nach nur User Namespaces, um sich zu isolieren. Das ist auch eine Art von Container, wenn man so will, im weitesten Sinne. C-Groups sind Prozess, also sind mehr oder weniger eine schicke Art und Weise, einen Prozess auf seine Ressourcen hin zu beschränken. Das heißt, die sind unabhängig von Namespaces auch nutzbar. Es wird immer gerne durcheinander geschmissen und die Leute denken, es sind für Container da. C-Groups waren meiner Meinung nach, müssten vor Containern schon da gewesen sein. Und der Punkt ist so ein bisschen, du hast eine Reihe von normalen, also eine C-Gruppen-Hierarchie ist im Prinzip einfach nur eine Directory oder File-System-Structure, ein Pseudo-File-System im Kernel, das an SysFS C-Group aufgehängt wird und verschiedene Ressourcen, globale Ressourcen vom Kernel isoliert. Mit globalen Ressourcen meine ich natürlich, was fällt ein? Memory, CPU, Network Throughput, Block.io, also wie viel Block.io ich tatsächlich machen darf. Das kann man alles mit C-Gruppen mehr oder weniger fein beschränken. Und die Idee ist natürlich, das geht natürlich super mit dem PIT-Namespace zusammen, ist ja klar. Also mehr oder weniger, ich habe eine Menge von Prozessen, ich schiebe die in eine C-Gruppe für einen gegebenen Controller. Controller ist der Name für Ressourcen, die isoliert sind. Schiebe den in so eine Kontrollgruppe rein und apply dann sozusagen die Resource Limits, die ich irgendwie da haben will. Und dann ist mein Prozess schon mehr oder weniger ressourcenbeschränkt. Genau. Das ist aber im Prinzip schon alles mein konzeptuelles Verständnis von einem Containerbegriff ist das im Prinzip alles, was es schon braucht. Namespaces und C-Groups. Und man sollte dazu sagen, ich habe meine eigene Meinung dazu als jemand, der eine Runtime mitgeschrieben hat. Man kann das Ganze aber noch sicherheitstechnisch irgendwie erweitern. Und es wird meistens natürlich dann relevant, wenn man irgendwie in sicherheitskritischen Umgebungen laufen will. Dann gibt es noch eine ganze Menge andere Kernel-Features, die man dazu nehmen kann. Das eine ist natürlich Mac, Mandatory Access Control Mechanisms, das heißt AppArmor, Linux Security Modules, C-Linux, kommt damit auch noch rein. Und dann noch ein paar Features, die vielleicht ein bisschen Corner-Case sind, die aber gut sind eigentlich zu wissen, zum Beispiel Ptrace. Wisst ihr, was Ptrace ist? Der Kernel-Tracer im Prinzip. Ich kann mich an einen Prozess dranhängen, und Kernel-Tracer ist falsch, Entschuldigung, das wäre D-Trace. Und es wäre schön, wenn wir D-Trace hätten, aber wir haben nur P-Trace. Weil es gibt sozusagen, man kann nicht vom User-Space bis in den Kernel und zurücktracen. Das ist ein bisschen schade. D-Trace kann das tatsächlich. Das ist ein ursprüngliches Sun-Projekt. Und man kann eine Flag setzen für einen gegebenen Prozess, die heißt Dumpable. Die kann man auf 0 setzen, die kann man dem Prozess wegnehmen und dann habe ich im Prinzip die Möglichkeit, dann kann der Prozess nicht mehr getraced werden. Also dann kann sich keiner an dem Prozess dranhängen. Das sorgt meistens nur für mehr Ärger, muss man aber manchmal machen. Wir hatten mal ein CVE damit, tatsächlich, ptrace ist sowieso ein Security Hole im Kernel so ein bisschen. Wir hatten ein CVE, insofern wir einen Directory File Descriptor rumgesendet haben, weil ein Kink-Prozess fähig sein sollte, mehr oder weniger ein Up-Armor-Label, also sich weiter Sicherheit zu isolieren, möglich sein sollte. Und da haben wir zunächst einen Directory-File-Descriptor rumgeschickt und das Problem dabei war zum Beispiel, dass ein geschickter Angreifer ptrace nutzen konnte und wenn man zum Beispiel dann an einen Container attached hat, also ein neues Programm geexeckt hat, dann hat er sich daran gehangen, hat gewartet und hat sozusagen gesehen, ah, jetzt kommt ein Prozess rein, hat ihn erkannt und hat den File-Descriptor praktisch sich geschnappt und dann kann man Steer machen, also Change Directory und dann kannst du mehr oder weniger auf den Host eskalieren. Das hat Jan Horn von Google entdeckt, das war ziemlich cool, das hat zu einer ganzen Reihe von Bugfixes auch in ptrace im Kernel geführt. Andere Runtimes hatten das gleiche Problem, RunC mit Leuten, mit denen ich teilweise zusammenarbeite. Also Sicherheit ist ein großes Thema. Und zu guter Letzt ist Process Control, das ist auch ein Sicherheitsmechanismus, der eher für Application Containers als für System Containers interessant ist. Und zwar kann ich eine Flag auf den Prozess setzen, die heißt No New Privileges und die garantiert mir, dass der Prozess, wenn er exekt, keine neuen Privileges hinzugewinnen kann. Das geht nämlich, je nachdem wie die Capabilities kalkuliert werden oder wenn der Prozess zum Beispiel ein setuid-Binary ausführt. Dann kann ich zum Beispiel auf einmal root werden. Wenn ich diese Flag setze, die Process Control No New Privilege Flag, dann kann das nicht mehr passieren. Das sind einige Sachen, die man dazu nehmen kann. Da kommt noch eine ganze Menge mehr dazu, je nachdem. Und jetzt so ein bisschen die Frage, okay, jetzt haben wir das. Und jetzt haben wir sozusagen ein Konzept vom Container, aber ich habe ja schon gesagt, es ist ja leider nicht so, dass wir irgendwie einen Syscall machen können und können dann sagen, ja, gib mir mal so ein Containerobjekt für den gegebenen Prozess und ich kann jetzt damit rumspielen. Problem ist, geliebter User Space mit aller deiner Freiheit, schreib mal eine Container Runtime. Also schreib mal im Prinzip Docker, obwohl das ein bisschen ungenau ist, oder schreib RunC, das ist die tatsächliche Runtime, die dahinter steht, oder schreib Lexi. Und jetzt musst du ja auch erstmal darüber einig werden, was eigentlich so eine Runtime irgendwie machen soll. Das steht da jetzt auch nicht fest. Weiß man nicht. Nicht notwendigerweise fest, wie man das machen kann. Ich glaube, eine Runtime hat 3 Aufgaben. Das ist wieder Opinion, das ist sozusagen wieder hat eine starke Meinung. Hat 3 Aufgaben im Prinzip. Das eine ist den Container aufsetzen und vorbereiten. Das ist irgendwie die triviale Art und Weise, richtig? Die zweite Aufgabe ist, den Prozess irgendwie zu starten und dann der dritte Schritt, der mehr oder weniger optional ist, den ich aber für relativ wichtig halte, ist, den Container während seines Lebenszyklus zu überwachen, mehr oder weniger. Macht einfach deswegen Sinn, weil ich ja im Idealfall immer irgendwie mit dem Container kommunizieren will und vielleicht auch Informationen darüber haben will, wenn irgendwelche relevanten Events oder so entstehen. Und ich dachte, also ich gehe mal davon aus, dass es ein technisch interessiertes Publikum ist und ich hoffe, wenn euch das zu langweilig ist, können wir das einfach auch skippen. Aber ich finde es immer ganz interessant, was hat denn tatsächlich so eine Runtime für eine Aufgabe und wie ist das irgendwie strukturell ein bisschen aufgebaut. Und so wie ich mir das vorstelle, fängt eine Runtime zunächst mal damit an, das ist der Parent-Prozess, das heißt der Prozess, der auf den Host läuft und der für das Aufsetzen von dem Container mehr oder weniger einfach zuständig ist. Der soll dafür sorgen, dass dann am Ende wir einen Prozess oder eine Reihe von Prozessen in einem neuen Namespace haben. Das Erste, was man wahrscheinlich machen wird, ist, er wird einen Init-Handler für einen Container machen. Wobei ich mit einem Init-Handler einfach nur meine, das kann eine C-Struct sein oder von irgendeiner beliebigen Sprache, die Informationen über den Container enthält. Zum Beispiel, welche Namespaces sollen damit geklont werden, an welche gegebenenfalls Sockets, IPC-Mechanismen und so weiter, die ich irgendwie alle da drin haben will. Das ist für mich ein Init-Handler. Und der nächste Schritt, der relativ früh gemacht wird, mind you, das findet alles im Parent-Namespace statt und auf dem Host, ist, ich kreiere Kontrollgruppen für meinen Prozess, wenn ich ihn Ressourcen beschränken will. Und da geht nämlich schon der Spaß, da geht nämlich der interessante Spaß schon los. Wenn man sich das nämlich mal anguckt, gerade die nächsten 2 Schritte, die Zielgruppen zu kreieren und gegebenenfalls Net-Devices, Network-Devices auf dem Host schon zu kreieren, hat folgendes Problem. Das braucht Privilege. Also wenn ich zum Beispiel UID 1000 habe und nicht sudo bin, dann kann ich das alles nicht machen in den meisten Fällen. Es gibt keine Unprivileged C-Group Delegation, also es ist nicht der Fall, dass ich einfach als unprivilegierter User neue C-Gruppen erstellen kann, sondern ich muss immer das als der Root-User machen, im Idealfall, wenn ich nicht entweder ein PAM-Module habe oder einen Privileged-Module, der für mich läuft. Network-Device ist genau der gleiche Spaß. Ich kann kein Networking machen, wenn ich nicht privilegiert bin, dann kann ich keine Web-Devices kreieren. Ich kann vor allem die Web-Device nicht auf die Bridge am Host attachen, das heißt, ich kann nur den Network-Namespace auf dem Host teilen. Also die zwei Schritte sind privileged. Dabei gehen wir davon aus, im Idealfall, man ist privileged und man kann diese zwei Sachen machen. Dann kreiere ich zunächst die Kontrollgruppen und dann die Network-Devices, die ich irgendwie auf dem Host haben will. Und dann, wenn man sozusagen von komplexeren Sachen absieht und sich wirklich nur für eine Container-Runtime interessiert, was sie minimal machen muss, dann könnte sie jetzt schon anfangen, den nächsten Prozess zu klonen. Und ich sage klonen, weil Fork, also es ist im Prinzip jetzt Fork der Prozess, aber Fork ist im Kernel implementiert als Clone und Threads sind implementiert als Clone und Clone erlaubt es einfach, eine ganze Menge von Flags mitzuschicken. Also ich kann dann zum Beispiel dem Kernel sagen, ich möchte den Prozess und ich möchte zum Beispiel, dass er in den Namespaces startet. Das heißt, ich kann dem einfach sagen, ganz klar, jetzt der Prozess soll mit einem neuen Set von Namespaces starten. Und jetzt beginnt ja sozusagen schon der Step, der immer ein bisschen eklig ist, nämlich dass man jetzt so einen Parallel Execution Mechanismus hat und jetzt IPC braucht, um zwischen dem Parent und dem Child irgendwie zu kommunizieren. Die Idee ist, der Parent-Prozess ist immer noch der Container-Setup-Prozess, der Child-Prozess ist tatsächlich jetzt der Container, der geforkte Container, der aber noch nicht das richtige Programm ausführt. Und jetzt muss ich weitere Setup-Schritte machen als Runtime. Und die Art und Weise ist, jetzt sind alle diese Schritte in irgendeiner Art und Weise voneinander abhängig. Die sind dependent aufeinander. Das heißt, was brauche ich? Ich brauche ein Protokoll, um miteinander zu kommunizieren. Kann man ganz simpel machen. Das ist die simpelste Idee, die das wahrscheinlich jeder irgendwie in der Uni gelernt hat, ist, man nimmt Pipes. Denk mal, das hat man in der Uni, oder? Also, Pipes oder man nimmt Sockets und Barriers zum Beispiel und implementiert ein klares Protokoll, bei dem man zum Beispiel sagt, das Child wartet auf eine ganz spezifische Sequenznummer zum Beispiel. Das ist die Art und Weise, wie wir das in dem Fall implementiert haben. System D macht es, glaube ich, genauso bei anderen. System D Endspawn, bei anderen weiß es nicht. Der Parent fängt meistens an, er sagt, er place the barrier und sagt praktisch dem Child damit, warte bitte, bis ich mit den nächsten Schritten fertig bin, ansonsten macht dein ganzes Zeug keinen Sinn. Im Normalfall wird er jetzt von dem Child, wenn er die Informationen nicht vorher gehabt hätte, aufnehmen, was es für Child Namespaces, was es für Namespaces hat im gegenwärtigen Moment, um dann später auf diese Namespaces wieder zurückgreifen zu können, wenn er zum Beispiel Prozesse ausführen will oder wenn er generell einfach nur einen Prozess an den Container attachen will. Und dann kommen wir, wenn wir User Namespaces geklont haben, und das, glaube ich, stärkt jetzt das Verständnis für User Namespaces, jetzt kann der Parent ID Mappings schreiben. Jetzt steht in dem Sub-UID und Sub-GID-File einfach drin, okay, hier gibt es eine Reihe von Identifiers, über die du verfügen kannst. Und jetzt schreibe ich in einen File in PROC für diesen Prozess, dass der Child-Container tatsächlich darüber verfügen kann. Und jetzt hat der Container tatsächlich IDs und GIDs zur Verfügung. Wenn das fertig ist, dann kann er das Kind sozusagen, aufwecken. Und das Kind kann jetzt die zusätzlichen Namespaces, die es haben will, ansharen. Manche von denen haben komplexe Abhängigkeiten. Dann macht es wieder eine Barrier für den Vater und sagt, warte bitte auf mich. Und jetzt switcht es die IDs. Das ist die Idee. Das heißt, erst muss das Mapping vom Parent geschrieben werden in UIDMap und GIDMap in PROC. Und dann erst kann der Kind-Prozess auf eine privilegierte UID switchen. Jetzt kann der Kind-Prozess sagen, jetzt werde ich UID 0 und jetzt werde ich GID 0. Jetzt bin ich Root, jetzt habe ich Privilege über meinen eigenen Namespace. Und jetzt kann ich sinnvoll weitermachen mit dem, was ich machen will. Also stellt euch vor, das Kind würde nicht auf UID 0 und UID GID 0 switchen, dann würde das Kind die UID und GID 65536 zum Beispiel haben. Das heißt, alles, was es chont im Container, darüber hat es keine Rechte. Das macht nicht viel Sinn, weil das ja die UID auf dem Host ist. Und dann sind wir sozusagen schon bei dem Schritt, den die meisten Mitarbeiter irgendwie verbinden. Jetzt kann man den Container aufsetzen. Dazu gehört, wenn ich noch irgendwas am Netzwerk machen muss, kann ich es jetzt machen. Ich kann in mein neues RootFS switchen, also das wird ja meistens mit dem Shoot gemacht heutzutage. Der Syscall, den man verwendet, ist tatsächlich ein Pivot Root. Und dann kann ich tatsächlich den Parent aufwecken. Und die restlichen Schritte, da muss man gar nicht so detailliert drauf eingehen, ist immer noch, dass du einen ständigen Synchronisationsmechanismus zwischen dem Parent und dem Child hast. Und die Idee ist, jetzt kannst du C-Gruppen-Limits applyen, du kannst die PID, die du geforkt hast, also die PID von dem Kind in die C-Gruppe reinschmeißen. Jetzt ist das Kind sozusagen ressourcenbeschränkt, jetzt kannst du es aufwecken und das Kind kann die restlichen Setup-Schritte mehr oder weniger vollziehen. Zum Beispiel den C-Group-Namespace jetzt unsharen, das macht jetzt Sinn, es ist in seiner eigenen C-Gruppe, wenn es jetzt unshared, dann sorgt es dafür, dass es nur noch Sicht auf seine eigene C-Gruppe hat, in dem Fall. Dann kann ich die Mandatory Access Control Mechanisms irgendwie applyen und dann ganz zum Schluss kann ich zum Beispiel sagen, okay, ich will jetzt SecComp haben, zum Beispiel noch. Also das ist ein weiterer Security Mechanismus. Wenn ihr dazu Fragen habt, kann ich stehe gerne Rede und Antwort, aber ich skippe da jetzt einfach mal drüber. Es ist im Prinzip eine Syscall Restriction, die ich machen kann. Und ganz zum Schluss, und jetzt haben wir endlich einen Container, kann ich sagen, exit die init binary. Und das kann ganz unterschiedlich sein. Ich kann sagen, exit the init binary im Sinne von, ich will einfach nur eine Shell, ich will einen Prozesscontainer haben. Oder Runtime, wir zum Beispiel, wir interessieren uns nur für Systemcontainer, wir spawnen ein ganzes Init-System. Das heißt, bei uns wird jetzt einfach spin init ausgeführt und dann bootet da drin ein kompletter Container. Und genau, ich finde es einfach deswegen wichtig und deswegen gehe ich da zu detailliert darauf ein, damit man Verständnis hat, was eigentlich passiert hinter den Kulissen. Und Lexi ist eine Runtime, die ursprünglich mal von Daniel Lescano angefangen wurde, glaube ich, ursprünglich ein IBM-Projekt und dann von Search übernommen wurde, Search Helen, der an den User-Namespace mitbeteiligt war, an den ganzen Capability-Sachen und heute auch noch immer relativ viel macht am Kernel Security-Work. Gerade im Moment ist er an unprivilegierten File-Capabilities im Kernel dran, in User-Namespaces. Und Stefan Graber, der das auch mit übernommen hat und dann später bin sozusagen ich dazu gestoßen, erst als Contributor und dann bin ich Maintainer geworden. Und dann bin ich später mehr oder weniger bei der Firma gelandet über ein Python. Und die Idee ist sozusagen, Lexi hat dieses ganz normale Modell, was man kennt, man ist irgendwie auf dem Host, da läuft ein Kernel drauf und Lexi ist die Runtime, die oben drauf setzt und die sorgt dafür, dass Container laufen gelassen werden. Wobei Lexi einfach nur wenn man sich das vorstellen kann, ist eine Library, die API-Calls zur Verfügung stellt, um Container laufen zu lassen. Ist extrem low-level, das ist eines der Probleme gewesen. Das heißt, es lässt wirklich direkten Zugriff auf alle möglichen Kernel-Features und so weiter zu. Das Problem ist natürlich, macht es einfach unhandlich, muss man ganz ehrlich sagen. Also für Leute damit umzugehen, war relativ schwer. Wir haben einen großen Ruf bei Embedded-Users, die uns tatsächlich irgendwie direkt nutzen. Und dann ist ja sowieso gerade der große Fokus, gerade für viele Companies, irgendwie Prozesscontainer. Wir haben aber tatsächlich gerade auch mit Lexi dann größere Kunden, Telekom ist zum Beispiel, also Deutsche Telekom ist relativ groß bei uns, und ein paar andere, die uns nutzen, die daran interessiert sind, keine vollen virtuellen Maschinen laufen zu lassen, weil die sozusagen einfach kosten immer CPU-Execution-Time. Und hier kannst du Prozesse idle rumsitzen lassen in einem Container, das ist einer der Vorteile. Genau, Lexi hat ein paar schöne, schicke Features, wie ich finde. Eine ist zum Beispiel, dass wir es uns zur Aufgabe gemacht haben, wir monitoren den Container während seinem Lebenszyklus. Das heißt, der erste Prozess, der mehr oder weniger gespawnt wird auf so einem Host, wenn es denn mal funktioniert. Wenn wir uns nochmal an den Container erinnern, den ich vorhin gezeigt habe. Ja, sehr gut. Und das hatte ich ja gezeigt. Ihr müsst euch jetzt im Prinzip nur auf die Seite konzentrieren. Da ist der Monitor-Prozess, Lexi Monitor. Und das ist der Container, der drunter läuft, spin init. Und das ist im Prinzip dieser ganze Prozessbaum, der zu diesem Container dazugehört. Die Idee ist, am Anfang, wenn der Container gespawnt wird, so haben wir das designt, kommt dieser Monitorprozess und der Monitorprozess ist nicht mit dem Container verbunden. Das Einzige, was er macht, ist, er stellt eine Unix-Domain-Socket, eine Abstract-Unix-Domain-Socket zur Verfügung. über die wir ein Callback-System implementiert haben, womit ich Requests an den Container schicken kann und Antworten erhalten kann. Das Schicke daran ist sozusagen, und das ist, woran ich mal so ein bisschen gearbeitet habe, auch, du kannst den Container live patchen. Also du kannst im Prinzip einen Request senden und kannst praktisch sagen, wenn das geht, reapply die Mandatory Access Control Rules zum Beispiel. Oder ich habe dir ein neues Network-Device gegeben, nimm das bitte auf. Das geht über diese Monitor-Socket. Ja?
Wer empfängt diese Kommandos? Weil es
sind ja Der Monitor, der ist im Prinzip, der, stell dir vor...
also ich habe gehört, wer sendet die, der empfängt?
Der empfängt die, okay. Requests. Also du hast praktisch in der API gibt es Calls, wie zum Beispiel getRunningConfigItem oder setRunningConfigItem. Dann sendest du einen Request an den Monitor und der Monitor nimmt es dann auf. Das ist genau das gleiche, wenn du einen StopRequest sendest und praktisch warten willst, ist der Container in einem gewissen Status. So ein Container hat verschiedene Lebenszyklen. Dann kann ich das an den Monitor senden, kann mich als StateClient, so habe ich das damals genannt, als State Client registrieren und wird dann praktisch benachrichtigt, wenn der Monitor merkt, der Container ist jetzt in dem Stopped State, dann schießt er dem jeweiligen Prozess eine Message zu und sagt praktisch, jetzt ist er in dem Stopped State. Das sind so, ja.
Und wenn der Monitor die Signale quasi empfängt, müsste er dann nicht unter dem Prozess laufen?
Nee.
Also dass er halt irgendwie hat einen Namespace.
Da, genau, also das ist sozusagen dieses Callback, der Monitor läuft nicht mit den gleichen Namespaces natürlich, aber der hat sozusagen die ganzen Informationen, die er braucht, indem er den Händler für den Container hat. Das heißt, in dem Händler stehen zum Beispiel alle Sachen drin, wie welche Namespaces ist der attached, was ist die PID, die sozusagen die Init-PID, das ist ja das nächste, die Init-PID im Container ist anders als die Init-PID, die du außerhalb vom Container hast. Du kannst so Sachen machen, wie kannst du die PID im Container schicken lassen und solche schicken Sachen oder die C-Gruppen, in denen er sich gerade befindet und lauter solche Sachen. Aber wie gesagt, das war halt alles ziemlich, das ist alles ziemlich low-level und für jemanden, der... Bitte? Nee, er läuft im Prinzip immer nur, er läuft nur als der User, als den du der Container startest, aber er hat keine Verbindung zum Container und der Container kann nicht auf den Monitor zugreifen. Der kann nicht eskalieren. Also zumindest hat es auch noch niemand bewiesen. Und was nicht viel ausmacht, weil wir lassen alle unsere Container unprivileged laufen, per Default. Also das heißt, alle Container kommen mit User-ID-Mappings. Wir haben sogar ein Feature, mit dem wir einzelnen Container... Das war ein Request von einem unserer Kunden tatsächlich, das haben wir implementiert, die dafür gefragt haben, Leute, wir müssen sicherstellen, dass alle unsere Client-Container isoliert laufen, die müssen alle eigene UID-GID-Mappings haben. Das heißt, wir haben einen Algorithmus im Prinzip, du kannst eine Flag setten, Security ID-Map isolated, womit du jeden einzelnen Container eine eigene ID-Map geben kannst. Das ist natürlich beschränkt, du kannst nicht unendlich viele laufen lassen, aber das ist ein unglaubliches Sicherheitsfeature. Das ist zum Beispiel bei Docker-Containern, kannst mich gerne korrigieren, bei Docker-Containern nicht so, die laufen üblicherweise als Root und haben kein UID, nutzen keine UID und GID-Mappings. Aber wie gesagt, was ich sagen wollte, ist unglaublich, ist es, bitte?
Ich glaube, sie haben es mittlerweile geändert, aber...
Du kannst es machen, aber keiner nutzt es.
Ja, das ist genau.
Oh, interessant, das wäre ja mal interessant. Das Ding ist, es war halt unglaublich komplex. Also wenn du einen Lexi-Container starten und aufsetzen wolltest, dann musstest du gegen eine Config schreiben und dann war das alles so ein Low-Level-Tool rumgehacke und so weiter. Und dann war irgendwann so ein bisschen, haben wir gesagt, okay, Schnauze voll von der ganzen Sache und wir schreiben Lexi. Und Lexi ist im Prinzip, nutzt Lexi, also um die Container laufen zu lassen, setzt aber sozusagen darauf auf, indem es einen Daemon schreibt, also einen Daemon implementiert, weil Lexi das selbst nicht macht. Und der Daemon hat eine klare und strukturierte REST-API im Prinzip, die er dem User, die er dem Nutzer zur Verfügung stellt, die kann man entweder direkt mit Curl verwenden, wenn man wollte. Wir haben natürlich auch eine Client-API, die wir zur Verfügung stellen. Und ich muss eins sagen, und jetzt werde ich sozusagen ein bisschen noch stronger opinionated darüber, das Geniale ist, dass unsere Runtime in C geschrieben ist. Und das kann man sich nicht verdeutlichen. Lexi selbst ist in Go geschrieben, weil es Networking macht, weil es High-Level-Zeug macht, es schickt Mutual TLS, es sendet alle möglichen Requests übers Web und es ist completely distributed für größere Datencenter, aber die Runtime selbst ist in C geschrieben. Und Leute, die eine Runtime in Go schreiben, zeigen einfach nur, dass relativ wenig Verständnis dafür da ist, wie das Low-Level funktioniert. Entschuldigung, aber fehlt nicht ein bisschen. Nein, er hat nichts damit zu tun, das wollte ich, also er kennt sich nur damit aus. Ich meine, ganz einfach, stellt euch vor, die Go etabliert einen End-to-End-Mapping zwischen seinen Go-Routine-Threads und Kernel-Threads. Das heißt, sobald die Go-Runtime läuft, habt ihr keine Garantie darüber mehr, dass ihr single-threaded seid. Das könnt ihr nicht garantieren. Das Problem ist aber zum Beispiel, dass um an Namespaces zu attachen im Linux-Kernel, musst du single-threaded sein. Das heißt, in der Welt da draußen, die Runtimes in Go schreiben, existieren die brutalsten Hacks. In jedem Projekt, das eine Go-Container-Runtime implementiert, werdet ihr einen .c-File finden. Garantiere ich euch. Der existiert. Das heißt, der NSExec oder Run-Enter oder sonstiges, der File existiert. Weil man unglaublich muss sozusagen den Container, du musst sicherstellen, dass du single-threaded bist. Das heißt, du musst vor der Go-Runtime laufen. Für uns hat das eine ganze Menge an, finde ich jetzt, für uns hat das eine ganze Menge an Ärger erspart. Allerdings man muss es einfach sagen, du hast zwei wesentliche Probleme. Problem 1, du hast weniger Contributor, weil du weniger Leute hast, die das schreiben können oder die überhaupt Bock haben, das zu schreiben, weil es keine High-Level-Sprache ist. Du hast natürlich diesen ganzen Kladderadatsch am Hals, das mag man mögen oder nicht mögen, du musst Manual Memory Management machen, du musst String Parsing machen, du musst die ganze Welt an Szenen rumschleppen, die man notwendigerweise nicht unbedingt immer irgendwie haben will. Aber genau, LexD ist in Go geschrieben. Und ich kann, bevor ich dazu übergehe, möchte ich sagen, das sind die Dudes, mit denen ich das zusammen mache oder lange Zeit gemacht habe, und es kommt ein großes Dank an die Leute. Die haben mir so viel beigebracht. Tycho, Kirill ist jetzt nicht unbedingt dabei, der ist bei OpenVZ, aber Tycho, der jetzt inzwischen bei Docker im Kernel-Team ist, das bin ich, da hinten ist Serge und das ist Stefan, das ist im Prinzip mein Team. Großartige Leute, wenn ihr mit denen zusammenarbeiten könnt, aus irgendwelchen Gründen macht es. Es macht unglaublich viel Spaß, die wissen. Ja?
Kirill ist bei Docker.
Ja, habe ich gesehen, stimmt. Hat man schon erwartet. Irgendwie. Unglaublich smarte Leute. Tatsächlich Serge, der da sitzt, ohne den Typen und Eric Biederman gäbe es Container in der Form nicht. Die haben die ganze Kernel-Arbeit im Prinzip dafür tatsächlich gemacht, das ganze Low-Level oder einen großen Teil von der Low-Level-Arbeit. Und aber genau. Gehen wir mal davon ab. Wir haben noch mal Minuten. Genau. Wir haben einen Daemon, der da läuft, und wir haben ganz einfache Kommandos, die dem JIT-Modell im Prinzip einfach folgen, wie man es auch von Docker und so weiter gerannt ist. Man macht lexi-list und dann hat man eine Reihe von Containern. Wir haben einen image-basierten Workflow, das heißt, genau wie du es von anderen Projekten kannst, du kannst machen lexi-image und dann zum Beispiel Ubuntu in dem Fall, es müsste downgeloadet sein. Dann kann ich sagen, ich möchte das denial und dann möchte ich zum Beispiel den Container send-rein nennen. Und dann müsste man jetzt noch Launch schreiben. Und dann kreiert er mir schon den. Was ist dieses Ding? Dann kreiert er mir schon den Container und dann sehe ich, okay, es gibt jetzt noch kein Netzwerk. Wir haben eine Netzwerk-API. Dann kann man zum Beispiel Netzwerke tatsächlich mitverwalten. Wir machen OpenVSwitch, wir machen WLAN, wir machen Mac-WLAN. Und dann kann ich dem Container zum Beispiel eine Bridge geben, kann sagen, attach das Network LexD Bridge 0 zu dem Container Zen 3 und dann kann ich den zum Beispiel, wenn ich wollte, einfach restarten, komplett rebooten. Ich kann rein execen, bash, und dann kann ich zum Beispiel Update machen und dann sehen wir, der hat schon Netzwerkverbindung. Wie gesagt, wir laufen vollkommen unprivileged. Wir haben dieses wunderbare Feature, das heißt Security ID Map Isolated, wo jeder Container eine eigene ID-Map hat. Wir erlauben es zum Beispiel auch GPU-Devices zu einfach in den Container reinzuschmeißen. Also kannst du sowas machen wie config set und dann eine Reihe von Kommandos, um eine GPU-Device da reinzuschmeißen. Wir können USB-Devices attachen. Du kannst im Prinzip alle möglichen Mounts automatisch reinschmeißen. Du kannst sogar, und das ist tatsächlich viele Leute, Kunden verlangen das von uns, das ist sehr, sehr lustig. Läuft der schon? Ja, lexi exec doc bash, das ist ein unprivilegierter Container und darin läuft Docker. Und dann kannst du machen run it rm was weiß ich, Busybox sollte billig sein. Naja. Jesus! Und sag mal. Cocker ist vielleicht auch ein Programm, aber ich habe noch nicht davon gehört. Aber die Idee ist, sozusagen, jetzt bin ich in einem Docker-Container. Und Leute nutzen das tatsächlich im großen Stil. Ich bin mir nicht ganz im Klaren, warum man Docker in einem System-Container laufen lassen will. Aber schicke Sachen, die man zum Beispiel machen kann, was wir auch noch anbieten, ist, und das ist, kommt an Adrians Projekt mehr oder weniger so ein bisschen nahe. Wir können Container live migrieren, tatsächlich von einem Host zum nächsten. Das heißt, der Container Live-Migration schon mal gehört. Die Idee ist sozusagen, wir können einfach sagen, schieb mir den Container, während er läuft, auf einen anderen Host mit seinem ganzen Status mehr oder weniger. Das ist immer noch auch ein ongoing Projekt, einfach deswegen, weil jedes Mal, wenn irgendein Init-System ein neues Feature nutzt, dann muss das gegebenenfalls erst im Kernel und in Creo integriert werden, damit das eigentlich überhaupt funktioniert. Wir haben natürlich auch einen Snapshot, also Snapshots basiert, dass du machen kannst, jetzt wieder rausgehen, Lexi, Snapshot, Send 3. Er macht sogar übrigens jetzt einen Stateful Snapshot, weil der Container läuft. Und dann kann ich sagen, Lexi, Restore, Send 3 von dem jeweiligen Snapshot, der bei Default Snap 0 heißt. Ich kann dem aber auch Namen geben und dann kann ich den Container wieder herstellen. Das ist ein unglaublich powerful, ja.
Wunderschön. Gibt es irgendwelche Schnittstellen zu den gängigen Orchestrierungswerkzeugen, also Kubernetes,
Da sind Leute tatsächlich jetzt inzwischen schon dran. Wir haben Leute, die eine Cree-Shim schreiben. Also im Prinzip musst du ja, erstens mal kann man Kubernetes und OpenStack in unseren Containern laufen lassen.
Ja, okay, das ist aber, ich finde es schon weiter andersrum.
Und genau, und die Idee ist sozusagen, wir arbeiten selbst nicht dran, wir haben tatsächlich aber gestern, entschuldigt, ich bin gleich fertig, wir haben gestern lustigerweise, lass mal gucken, einen Request erhalten für, mal da drauf gucken und genau. Also das ist ein ongoing Request und jetzt hat tatsächlich jemand von der Firma oder für eine Firma angefangen daran zu arbeiten. Das heißt, das ist also
Hoffnung.
Sozusagen.
Hä? Es besteht Hoffnung. Ja, nicht nur, ja, es wäre schön zu machen.
Nee, es besteht Hoffnung. Und ich bin auch gerne bereit zu helfen. Also das Problem ist ganz einfach so, dass ich mache viel an LexD, aber ich bin meist derjenige Typ, der sie dann anschreien, wie es gibt einen Bug in ZFS. Fix das mal oder so. Also ich bin der Low-Level-Typ und für das C- und Lexi-Zeug mehr oder weniger zuständig und mache, also daran mache ich nicht so viel, aber ich stehe gern mit Rat und Tat zur Seite und es scheint auf jeden Fall Interesse in der Hinsicht zu bestehen und entschuldigt, dass ich so lange überzogen habe. Aber ich hoffe, es war auf jeden Fall ein bisschen interessant und ich habe euch nicht mit zu vielen technischen Details genervt. Danke fürs Zuhören auf jeden Fall. Thank you.